Als ich über diesen Gottesdienst heute nachdachte, das ist schon einige Wochen her, die Einladung ist schon einige Monate vorher ausgesprochen worden, da fiel mir dann irgendwie der Satz ein Prophet gilt nichts im eigenen Land. An diesen Satz musste ich denken, ich bin vor 34 Jahren in dieser Gemeinde getauft worden und habe in den letzten Jahren noch einige andere Gemeinden kennengelernt. Und ich kenne auf der einen Seite das Idealbild von Gemeinde und ich kenne auch die Realität von Gemeinde. Und das klafft manchmal auseinander. Das wirkt manchmal eher wie eine dysfunktionale Familie, in der man sich eh nicht immer wohlfühlt. Und dann geht man doch da manchmal so mit um und denkt sich so, warum mache ich das eigentlich noch? Warum gehe ich da noch hin? Und jetzt haben wir gerade die Corona-Krise hinter uns und das hat was mit Gemeinde gemacht. Menschen haben sich teilweise isoliert, haben sich zurückgezogen. Gemeinde ist durchgeschüttelt worden. Und das betrifft diese ganze Krise von Gemeinde und von Kirche, betrifft ja nicht nur uns als Freikirchen, sondern es betrifft auch die großen Kirchen. Da haben viele Menschen den Kaffee auf gut Deutsch. Was macht das eigentlich noch für einen Sinn? Was ist der Sinn und Zweck von Gemeinde? Und ich möchte da eine sehr persönliche Antwort drauf geben, auf diese Frage. Warum ich nach wie vor oder wieder immer wieder neu begeistert bin von Gemeinde. Warum ich neu Leidenschaft haben möchte für Jesus und für seine Gemeinde. Und da habe ich eine ganz bestimmte Situation vor Augen und die möchte ich mit euch heute anschauen. Und weil es eben so ist, dass ein Prophet im eigenen Land eigentlich nichts gilt, möchte ich eigentlich auch keine klassische Predigt halten, also so wie ich das gelernt habe im Studium. Ich habe einen Bibeltext, den lege ich aus und mache den 3-4 Punkte dran und dann könnt ihr nach Hause gehen. Sondern ich möchte euch heute eher mein Herz öffnen und indem ich mit euch einen Höhenflug mache über einen Text aus dem Johannesevangelium. Und da immer wieder die Frage zu berühren dabei, warum mache ich das noch? Warum ist mir Gemeinde wichtig? Und ich möchte das als Einladung verstanden wissen, sich vielleicht wieder neu einzulassen auf Gemeinde, sich wieder neu rufen zu lassen, an den Tisch zu kommen. Das ist eben das Entscheidende. Und da dieses innere Bild vor Augen neu zu malen und das zum Leuchten zu bringen. Paulus hat ja gesagt, habe ich euch nicht Jesus Christus, den Gekreuzigten, in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Also Paulus hat auch sehr bildhaft gesprochen. Das ist mein Wunsch für diese Predigt heute, euch einzuladen, in diesem Bild euch neu einzulassen. Es kann auch sein, dass dich dieses Bild am Ende nicht berührt hat, das ist auch in Ordnung. Es kann sogar sein, dass du innerlich in den Widerstand gehst, ist auch in Ordnung. Ich fahre nachher wieder nach Oldenburg, dann kannst du das mit anderen Leuten klären. Aber das ist alles in Ordnung. Ich habe die Einladung zu dieser Predigt auch unter anderem, hat mir Anne gesagt, Anne Diekmann, dass ihr heute das Thema Abendmahl habt. Und da hatte ich sofort ein Bild vor Augen. Und das Bild möchte ich euch kurz zeigen. Wenn das jetzt funktioniert, sonst müsstet ihr mal kurz in der Technik nachhelfen. Dieses Bild habe ich sofort vor Augen. Abendmahl, das bekanntes Bild vom Abendmahl. An das habe ich sofort gedacht, als ich über Remes nachgedacht habe, über diese Predigt und ich habe dieses Bild vor Augen gehabt. Das sogenannte Abendmahl, und da denken wir häufig dann an die Einsetzungsworte, die im Korintherbrief stehen, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach. Das ist der sehr, sehr, sehr bekannte Text. Und ich will mit euch heute im Höhenflug über eine Passage im Johannesevangelium hinweggehen, die auch mit dem Abendmahl zu tun hat, aber wo wir gewissermaßen noch stärker Jesus am Tisch dort begegnen. Und es ist ja so, wenn man mit Menschen am Tisch sitzt, dann lernt man Menschen kennen. Also wenn man sich einlädt und sagt, hey, komm mal zum Essen vorbei, dann hat man Gemeinschaft, man lernt den anderen kennen und da passiert etwas. Und das ist eben diese Szene dort in Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17. Da schauen wir Jesus direkt ins Herz. Das, was ihm wirklich wichtig ist, können wir in diesem Kapitel nachlesen. Also wir sitzen quasi im Bild gesprochen und schauen Jesus zu, wie er dort am Tisch sitzt. Deshalb das Predigtthema Postmahlzeit mit Jesus zu Tisch. Also, Essen und Trinken, Gemeinschaft zu haben, das ist eben mehr als nur Aufnahme von Kalorien und Flüssigkeiten, sondern es wird hier Zuwendung passiert hier am Tisch. Freude, Genuss, auch Zusammenhalt. Also wer zusammen isst, kommt sich näher und diesen Aspekt möchte ich einfach neu beleuchten. Und jetzt der erste Anflug auf das Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 1. Da heißt es, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in dieser Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und dann wird dort berichtet, dass Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und kurz Zeit später sagt er zu seinen Jüngern diesen einen Satz. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dann fängt Jesus an und berichtet dann noch über den Heiligen Geist und über den Weinstock. Und in Kapitel 17, da sehen wir nicht nur, wie Jesus redet, sondern da können wir Jesus beim Beten zuschauen und zuhören. Und das ist, wenn man einen Menschen wirklich beim Essen, da kannst du einen Menschen gut kennenlernen. Aber wenn du mit jemandem betest zusammen, das ist wirklich intim. Als Seelsorger habe ich dieses Privileg viele Male gehabt. Ich habe unter anderem ehrenamtlich im Gefängnis gearbeitet, viele Verbrecher kennengelernt und auch Gebete dort mit Menschen gesprochen. Von außen häufig ein ganz harter Kern, ganz harter Typ. Und dann kommst du ins Gespräch mit denen und irgendwann sitzt du mit den Leuten in der Zelle und betest mit diesen Menschen. Und dann öffnen sie ihr Herz. Und dann siehst du, was wirklich für ein Mensch ist. Und das ist eben etwas, was Jesus hier auch macht. Er öffnet sein Herz für seine Jünger damals und für uns als Leser des Johannesevangeliums heute noch, seine Nachfolger. Und unter anderem betet er dort zu seinem Vater im Himmel. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Auch da, Jesus betet, Jesus hat ein Herzensanliegen, dass seine Jünger, dass seine Gemeinde wieder zusammenkommt oder dass sie zusammen sind. Das ist ja ein wirklicher Chaotenhaufen. Diese 12 Jünger waren ja nicht alle gleich und sie gehörten alle zum gleichen Fußballverein oder sie waren alle gleiche politische Partei. Überhaupt nicht. Das waren teilweise wie Feuer und Wasser. Ich hoffe, dass die Technik durchhält. Wie Feuer und Wasser teilweise. Und für die betet Jesus, nicht die Leute, die sie sowieso alle mochten. Da waren Zeloten dabei, die Leute, die Römer raushauen wollten. Und da waren Zöllner dabei, die Leute, die für die Römer gearbeitet haben, zum Beispiel. Und für die betet er. Und hier haben wir Jesus vor unserem inneren Auge. Wir sitzen mit ihm am Tisch. Und das ist sein Herzensanliegen. Und das ist der Moment, an dem ich, wo ich innerlich fest bin. Und das ist der Moment, das, was mich bewegt. Wo ich sage, da will ich anfangen. An diesem Moment, an diesem Tisch will ich anfangen, über Gemeinde nachzudenken. An diesem Tisch will ich anfangen, mich neu in Brand setzen zu lassen für Gemeinde. Auch wenn ich all das andere kenne, wo man sagen könnte, man könnte manchmal auch weglaufen. Und die Realität ist ja auch die, dass diese Gemeinschaft gefährdet ist. Das könnte man ja sagen. Jesus, schön, dass du diese Gedanken hast, dass du dir das wünschst. Aber das ist ja nicht die Realität. Und deshalb finde ich es entspannend, dass Johannes da nicht aufhört, sondern dass dann er berichtet von der Kreuz und Auferstehung. Und dann gibt es so schöne Situationen, die mich sehr ermutigen, weil eben die Gemeinschaft gefährdet ist. Die Gemeinschaft der Jünger ist gefährdet und ich möchte da zwei explizit herausgreifen, die eben nach Tod und Auferstehung nicht mehr dabei waren, erstmal. Und Jesus ist hingegangen und hat sie wieder zurückgeholt. Ich denke an Thomas und an Petrus. Das berichtet Johannes im Evangelium. Jesus hat dieses Herzensanliegen und er macht sich auf den Weg. Schauen wir uns erst einmal Thomas an. Ich habe hier mal ein Bild rausgesucht, der ungläubige Thomas, wie wir ihn ja häufig bezeichnen. Da heißt es dann in Johannes Evangelium, ich glaube, ich habe hier 20, genau, da steht es richtig. Thomas, aber einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, als Auferstandener. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Thomas war erstmal nicht mehr dabei. Er konnte mit dem Ganzen nichts mehr anfangen. Sie waren zwar in einem Raum, aber er war draußen. Er war nicht mehr mit ihnen eins. Sie hatten die Türen verschlossen und Thomas sagt, Jesus ist auferstanden. Ich glaube das nicht. Ich glaube nur das, was ich berühren kann. Er war so enttäuscht von dieser frommen Mission, die dieser Jesus dort mit ihnen abgezogen hat. Sein tiefer Schmerz, der in ihm war. Vor der Kreuzigung haben sie sich noch ausgemalt, wer jetzt welchen Ministerposten bekommt und wer welche Position bekommt. Und sie wollten Karriere machen und Kreuzigung und dem Ganzen, damit haben sie nicht gerechnet. Das war eine große Enttäuschung. Und jetzt erzählen diese Jünger hier so einen Mist. Der Mann ist enttäuscht, der hat Frust in sich. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und die Folge ist Rückzug, innerer Rückzug. Lass mich in Ruhe mit dem ganzen Kram. Das halte ich nicht aus. Meine Träume sind nicht zerplatzt. Kriegt ihr noch irgendwas mit, Leute? Meine Vorstellungen sind hier zerplatzt. Geht's noch? Jesus auferstanden. Und Jesus kommt ihm hier entgegen. Er kommt in diesen geschlossenen Raum. Er kommt in diesen geschlossenen Raum des Herzens von Thomas hinein und er begegnet ihm. Und er sagt, das ist nicht so konfrontativ, so nach dem Motto, du Versager, du hättest das doch wissen müssen und so weiter, sondern er begegnet ihm und Jesus zeigt ihm seine Wunden. Du darfst mich berühren. Du kannst mich anfassen. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum Jesus seine Wunden noch hat nach der Auferstehung? Ich glaube, es sind Zeichen, die wichtig sind. Es sind Zeichen, die heute noch eine Bedeutung haben. Wenn wir unsere Wunden zeigen, dann zeigen wir auch unsere Verletzungen. Das ist gar nicht immer so schön. Also das Herz zu öffnen vor anderen und die Schmerzen zu zeigen, die man sich vielleicht auch gegenseitig zugefügt hat, das macht man nicht. Man macht sich eher zu, man schützt sich, man geht in den Widerstand. Das ist gefährlich. Aber Jesus zeigt hier seine Verletzlichkeit. Diese Wunden sind Ausdruck einer tiefen Verletzung, die ihren Ursprung in einem Beziehungsabbruch hat, nämlich wo er am Kreuz hing und gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er für uns getan, das hat er für die Jünger damals getan, das hat er für Thomas getan, das hat er für dich und für mich getan. Jesus begegnet Thomas in seiner Verletzlichkeit, indem er ihm seine Wunden zeigt und sich berühren lässt. Was tut Jesus hier? Jesus lädt ihn ein, sich wieder zu öffnen. Thomas, ich verstehe dich. Ich verstehe verletzte Menschen. Ich verstehe es, wenn Menschen enttäuscht sind. Ich bin der verletzte Gott. Komm mit deinen Schmerzen, mit deinen Wunden, auch mit deinen Beziehungswunden zu mir. Leg deinen Schmerz doch in meine Wunden. Ich zeige dir meine Verletzlichkeit, damit du dich wieder neu mit mir verbinden kannst. Damit du dich erstmal neu an mir festmachen kannst. Lass die ganzen anderen Jünger hier mal zur Seite. Fang an bei mir. Komm zu mir. Wie oft habe ich das in der Seelsorge erlebt, dass Menschen, wenn wir uns auf dieser Ebene begegnen, sagen, hier, da tat etwas weh, da habe ich eine Verletzung erlebt. Und man Verständnis dafür einander entwickeln kann, weil man das selber erlebt hat. Weil man nicht aus einem Seelsorgebuch irgendwas gelesen hat, sondern selber etwas durchgemacht hat, wo man sich auf einer Ebene begegnet und Heilung passiert. Da beginnt die Heilung des Thomas. Er wird wieder hineingenommen in die Gemeinschaft. Er wird hineingenommen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich schaue auf Jesus, ich sehe auch seine Wunden, ich lasse mich berühren und ich berühre ihn. Der kennt sich damit aus. Jesus, durch deine Wunden kann ich heil werden. Das hat schon der Prophet gesagt, Jesaja. Da, wo ich meine Verletzungen und Gemeinde ist eben auch ein Ort, wo man sich leider manchmal verletzt. Es kommt vor. Aber wie gehen wir damit um? Halten wir uns das weiter vor? Machen wir uns fest? Machen wir zu? Oder gehen wir mit diesen Verletzungen zu Christus? Legen unsere Verletzungen in seine Wunden und lassen uns daher wieder neu miteinander verbinden. Damit beginnt es. Damit beginnt alles. Thomas war erst mal raus und dann wieder drin durch diese Berührung mit Jesus. Gemeinde Jesu versteht sich nach meinem Verständnis eben von dieser Erfahrung her. Diese Erfahrung verbindet uns miteinander. Dass wir vor dem Gekreuzigten und Auferstandenen stehen und durch seine Wunden sind wir geheilt worden, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung sind wir Schwestern und Brüder. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. Und das ist ein Vorbild auch für Jüngerschaft, für gelebte Jüngerschaft. Dass wir von diesem verletzten Christus her, der seine Wunden gezeigt hat, auch so aufeinander zugehen und dem anderen begegnen und sagen, wer bist denn du? Und selbst wenn jemand noch seine Fassaden braucht, das kenne ich auch aus der Seelsorge, dass Menschen eine Maske tragen. Schau bloß nicht hinter meine Maske. Und wenn, das ist ein heiliger Moment, wenn Menschen langsam ihre Maske abnehmen und man dahinter schauen kann und die Verletzlichkeit sieht, die Bedürftigkeit sieht und wir uns auf dieser Ebene als Menschen wieder neu begegnen. Der zweite, den ich hier im Höhenflug über das Johannesevangelium mit euch anschauen möchte, ist Petrus. Ich skizziere die Situation kurz. Petrus hatte großhalsig erklärt, dass er Jesus auf gar keinen Fall verraten würde. Er hatte sich auf seinen eigenen Verstand und auf sein eigenes Herz verlassen. Er hatte sich auf sein gutes Gewissen und auf seine Integrität verlassen. Er war ein Mann, ich stehe zu meinem Wort, Jesus, und alle dich verlassen, ich nicht. Ich halte das durch. Und Johannes berichtet dann, dass er versagt und dass er dann auch gewissermaßen sagt, ich gehe wieder zurück. Müssen wir jetzt gucken? Einen vergessen? So. Johannes 21. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kanaan in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Andere Übersetzung sagt, ich gehe wieder zurück fischen. So nach dem Motto, Petrus hatte sein Versagen vor Augen und geht wieder zurück. Und ich skizziere das weiter, was Johannes dann berichtet in Johannes 21. Der Fischfang war zunächst nicht besonders erfolgreich. Jesus wartet dann aber am Ufer und die Jünger erkennen Jesus nicht. Und er rät ihnen, werft das Netz doch auf der rechten Seite aus. Und sie fangen einen großen Fang und dann erkennen sie Jesus. Und Jesus wartet schon am Ufer mit einem Kohlenfeuer auf die Jünger. Da war Fisch und Brot. Das ist für mich ein schönes Bild. Die haben so geackert. Die haben sich so angestrengt. Und sie kommen zurück und es ist schon Essen fertig. Jesus hat schon etwas vorbereitet. Und dann kommt es zu einem sehr intimen Gespräch. Dieses Gespräch von diesem Petrus, der auch innerlich ausgestiegen war und gemerkt hat, ich habe doch irgendwie versagt. Ich stelle mir das auch so vor, dass er sich geschämt hat und dass er sich gedacht hat, ich gehe vielleicht wieder zurück und früher war alles besser und ich so weiter. So stelle ich mir das vor. Und dann kommt dieses Gespräch von Jesus und von Petrus, was dort am Ende des Johannesevangeliums berichtet wird. Da fragt Jesus ihn dreimal, hast du mich lieb? Und das erinnert ihn daran. Das erinnert Petrus daran, ich habe versagt. Ich bin raus. Ich habe nicht gut performt als Jünger. Ich habe nicht das hingekriegt. Und Jesus begegnet hier als der gute Arzt diesem Petrus in diesem Moment. Wie bei einer OP zieht er zuerst, dann macht er erstmal einen Schnitt. Und er bringt Petrus zurück an diesen inneren Punkt, wo er versagt hat. An einem Feuer, da wird berichtet, an einem Feuer hat er gestanden und Jesus verraten. Und dann sitzt er wieder an einem Feuer. Und er wird dreimal gefragt. Und Jesus sagt dann, schau dir an, Petrus, was du gemacht hast. So in anderen Worten. Du musst wieder zurück an diesen Punkt. Petrus, du musst Verantwortung übernehmen. Das ist der erste Schritt. Wenn du immer die Schuld bei anderen suchst, wenn du sagst, oh, die anderen haben alle Schuld, die haben alles falsch gemacht, dann verändert sich nichts. Petrus ist herausgefordert, wieder zurück zu seinem Problem zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. In der Zeit damals und auch bei uns heute ist es ja häufig so, dass wir uns gerne als Opfer fühlen. Die anderen sind schuld und der hat doch und sie hat doch und ich bin immer das Opfer und verändert sich nichts. Und ich bin auch vielleicht das eine oder andere Mal blind für meine eigenen blinden Flecke, wo ich versagt habe. Es ist ja schon viel einfacher, auf den anderen zu zeigen. Weil sich der eine Mensch da so verletzend verhalten hat, deswegen darf ich doch jetzt auch so und so. Und Jesus sagt zu Petrus, du, ich bring dich in Kontakt mit deinem eigenen Versagen, mit deinem Verhalten. Und dann macht er weiter. Er schaut nach, was ist denn da? Was ist die Ursache? Der zweite Schritt, wenn man einen kranken Körper öffnet und einen Tumor entfernen will. Der zweite Schritt ist nicht nur die Verantwortung für die Sünden zu nehmen, sondern auch die Sünde in ihrer Ursache zu entlarven. Was ist wirklich das Problem? Das Problem war ja nicht, dass Petrus gelogen hatte oder dass Petrus seinen Mund zu voll genommen hatte. Es geht einfach darum, Jesus, dass er viel tiefer schaut. Nicht nur das Verhalten, sondern die Motivation wollte er ändern. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als mich diese lieb haben? Jesus wusste, oder andere Übersetzung, Simon, liebst du mich mehr als diese? Jesus wusste, dass Petrus ein Problem mit den Prioritäten in seinem Herzen hatte. Petrus, du warst stolz auf deine eigenen Fähigkeiten und hast dich über die anderen erhoben. Das ist das Problem. Du wolltest dich ein bisschen besser fühlen. Du hast doch gesagt, wenn auch die anderen Ärgernis nehmen, so ich doch nicht, ich werde zu dir stehen. Hast dich ein bisschen besser gefühlt als die anderen. Ich doch nicht. Petrus, siehst du nicht, dass das Fundament dein Konkurrenzdenken war? Dass du hier eine Position haben wolltest? Dass du dich ein bisschen besser fühlen wolltest? Die Grundlage deines Lebens, der Grund, warum du dich für einen wertvollen Menschen halten konntest, war deine Fähigkeit, immer auf andere Menschen herabzusehen und zu sagen, ich bin der Bessere, ich bin besser als die anderen, ich bin ehrlicher als diese Person, ich habe einen Charakter, der ist integrer als deiner. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Frage so von Jesus höre, wie er sie an Petrus stellt, fühle ich mich selber in Frage gestellt. Was ist denn mit den Prioritäten in meinem Herzen? Was ist denn mit meinen Vorstellungen? Wie gehe ich denn mit anderen Menschen um? Wie oft habe ich mich über andere erhoben? Wie oft habe ich mich besser gefühlt? Und wie oft habe ich versucht, besser zu sein? Und wie oft habe ich versucht, fromme Richtlinien einzuhalten und irgendwelche äußeren Ordnungen zu entsprechen, damit ich ja dazugehöre oder noch zu über top performen, um dann noch besser zu sein? Liebst du mich mehr? Oder geht es eigentlich um dich? Und zuletzt, bei einer OP ist es so, dass ein Tumor entfernt werden muss. Petrus wurde traurig, heißt es dort, weil er zum dritten Mal sagte, hast du mich lieb. Petrus war betrübt, tief traurig. Und das war wichtig in diesem Moment. Nicht im Sinne einer Verdammung, so nach dem Motto, du hast die Gebote nicht gehalten, sondern hier steht der Gekreuzigte und Auferstandene vor ihm. Und ich stelle mir das so vor, dass Petrus in diesem Moment versteht, was es Christus gekostet hat. Was es Gott gekostet hat, seine Sünde wegzutragen. Dass er diese Gnade in Person vor ihm steht. Dass er verstanden hat, das, was da vor einigen Tagen passiert ist am Kreuz. Das ist der Grund, warum er sterben musste. Ich war stolz und überheblich. Ich war unabhängig von Gott leben wollen und habe das vielleicht nur noch fromm ankleistern wollen. Aber es ging eigentlich um mich. Und dafür ist er gestorben. Die eigene Schuld, das eigene Versagen im Lichte des Kreuzes zu betrachten, diese Betrübnis einen kleinen Moment durchzuhalten, auszuhalten, damit dieser Tumor rauskommt und die Liebe Gottes, wie Paulus im Römerbrief sagt, neu ausgegossen wird durch den Heiligen Geist in unser Herz. Da, wo die dunklen Schatten und Flecken in unserer eigenen Seele sind, in unserem eigenen Herzen sind. Echte Umkehr bringt Petrus zurück in die Gemeinschaft mit Christus und durch Christus in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und er wird die Säule in der ersten Gemeinde. Er ist dann nicht mehr derjenige, der sich über die anderen erhebt. Er ist dann nicht mehr derjenige, der sich besser fühlt, sondern er ist derjenige, der der Gemeinde dient. Der sein Herz gibt für die Gemeinde. Das passiert alles an diesem Tisch. Dass Menschen diesem Christus begegnen, dass wir Christus ins Herz schauen können, wie er betet, wie er sagt, liebe Schwestern und Brüder, meine Jünger, daran, ob ihr das auslebt, daran entscheidet sich, ob ihr meine Mission erfüllt. Weil hier draußen gibt es viele Menschen, die suchen Hoffnung, die suchen Perspektive, die wissen nicht, wie sie ihr Leben in dieser Welt oder in der Ewigkeit verbringen werden. Und die möchte ich erreichen. Und das ist die entscheidende Frage von Jesus aus meiner Sicht. Ich werde, habe mich entschieden, euch zu senden. Nicht einen super begabten Prediger oder eine super turbo-charismatische, was weiß ich was, sondern die Gemeinde Jesu ist gemeinsam gerufen, diese Leuchtkraft zu haben. Und ich möchte mir die Frage stellen, was kann ich dafür tun, neu am Tisch des Herrn zu sitzen, meine Zweifel, meine Wunden abzulegen in den Wunden Jesu. Und selber umzukehren und Buße zu tun und sagen, Jesus, vergib mir. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, für meine Überheblichkeit. Da, wo ich meinen Schwestern und Brüdern wehgetan habe. Lass uns doch neu zusammen dafür beten, dass Jesus neu seine Gemeinde erfüllt mit Liebe, mit Vergebung, dass die Welt erkennt, dass Jesus der Retter ist. Es geht nicht um Zeichen und Wunder in erster Linie. Das können Esoteriker und alle möglichen Leute auch. Es geht darum, dass die Menschen Jesus erkennen und in Zeit und Ewigkeit bei ihm sind. Und das ist die entscheidende Frage für mich. Ich habe 34 Jahre lang Gemeinde als Mitglied erlebt. Ich habe manches Mal an den Punkt gestanden, wo ich dachte, ich habe ja keinen Bock mehr drauf. Und dann bin ich wieder neu an diesen Tisch gegangen. Und dann hat er mich gefragt, darf ich dich heilen? Willst du umkehren? Willst du Buße tun? Willst du dich neu senden lassen? Das ist es, am Tisch des Herrn zu sitzen und sagen, nicht der andere hat falsch und die hat und der hat, sondern Jesus, ich. Danke, dass ich hier sitzen darf. Und ich möchte alles dafür tun, dass es ein Tisch wird, wo wir uns gegenseitig lieben, mit Respekt. Weil das wird in der Ewigkeit normal sein. In der Ewigkeit werden wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen, auch übrigens nicht mit den Schwestern und Brüdern aus anderen Kirchen. Es wird keinen katholischen Himmel geben und keinen Baptistenhimmel. Wir werden da zusammen sein und einen Gott anbeten. Und daran wird die Welt erkennen. Und davon gibt es sehr, sehr viele Menschen in unserer Zeit, die diese Hoffnung brauchen. Und da sind Thomas und Petrus für mich zwei Menschen, wo ich hinschauen kann, die auch in ihrem Versagen, in ihrer Schuld und ihrem Elend, Jesus geht hin und ruft sie zurück an den Tisch des Herrn. Das als Blick in mein Herz, mit einem Überflug über das Johannesevangelium an einigen Kapiteln. Und ich sage jetzt mal hier einfach Amen.